Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobshagen.
Der hat den Chef auch nur mit seinem Augenklimpern überzeugt.
Naja, aber Kaffee kochen kann er bestimmt.
Und schön anzusehen ist er irgendwie halt auch, ne?
Ja. Habt ihr sowas schon erlebt? Wahrscheinlich eher nicht. Aber andersherum wahrscheinlich schon. Und das darf so nicht sein. Damit sich das ändert, müssen alle gemeinsam an einem Strang ziehen,
sagt ZDF-Redakteurin Maral Barzagani. Denn Feminismus sei eben auch Männersache.
Es ist nämlich nicht so, dass die Anzahl der Frauen in einem Normalarbeitsverhältnis angestiegen ist, sondern die Zahl der Frauen ist explodiert im Niedriglohn, in Befristung, in Teilzeitarbeit. Sie hat sich seit 1991 annähernd verdoppelt.
Yvonne Plötz, Die Linke im Bundestag.
Aber eigentlich reden wir doch darüber, dass der Kapitalismus angewiesen ist auf genau diese Frauen. Er ist angewiesen auf eine ungeheure Anzahl von Frauen, die privat arbeiten, die zu Hause arbeiten und die in sogenannten typischen Frauenberufen arbeiten.
Wenn sich viele Männer in irgendeiner Weise in Alltag, Arbeitswelt und Privatleben an der symbolischen oder faktischen, der verbalen oder materiellen Bestätigung und Befestigung des relativen Stellenwertes von Frauen und Männern beteiligen, dann können wir gleich dazu sagen, dies liegt in ihrem Interesse.
Schreiben Cheryl Bennett und Edith Schlaffer in ihrem neu aufgelegten Grundlagenwerk »Der Mann auf der Straße« über das merkwürdige Verhalten von Männern in ganz alltäglichen Situationen.
Im Erscheinungsjahr 1980, 16 Jahre vor dem gesetzlichen Verbot der Vergewaltigung in der Ehe, war die nötige öffentliche Diskussion über andere Geschlechter, sprich LGBTQ, noch völlig unterentwickelt.
Im Folgenden sind also grundsätzlich alle,
teils noch schlimmer,
diskriminierte Geschlechter gemeint, wenn von Frauen die Rede ist. Bei Männern handelt es sich in den Berichten im Wesentlichen um Heterosexuelle. Weiter mit Bernhard Schlaffer.
Die Reduzierung der Frau auf ihr Geschlecht hat mit Sexualität an sich nichts zu tun, sondern bezieht sich auf den sozialen Status.
Jutta Almendinger ergänzt im ZDF, deren Berufstätigkeit werde auch heute noch überwiegend gesehen als unterstützend für das Haushaltseinkommen.
Daraus ergibt sich nicht nur ein ganz fataler Gender Pay Gap, das ist der Stundenlohn, sondern viel, viel schlimmer. Dadurch, dass Frauen weniger Stunden arbeiten, haben sie ein wesentlich geringeres Lebenseinkommen, eine wesentlich geringere Rente. Und dann stehen sie da für 20, 30 Jahre ohne von dem, was sie in ihrem Leben wirklich alles gewuppt haben, leben zu können.
Der gesellschaftliche Status von Frauen drückt sich auch darin aus, dass sie kaum über Raum und Zeit verfügen. Zu Hause kann ihr Bereich jederzeit aggressiv verletzt, ihre Zeit von den Familienmitgliedern jederzeit zur Befriedigung diverser Bedürfnisse in Anspruch genommen werden.
Benachteiligung auch im Kleinsten. Lange Schlangen vor Frauentoiletten bedeuten weniger Zeit für den Job, fürs Networking. Zudem ist Pinkeln für Männer meist umsonst.
Männer erheben Territorialansprüche auf die Öffentlichkeit. Frauen haben bestenfalls ein Transitvisum. Frauen erzählten, dass sie Schritttempo, Straßenseite, Haltung, Gesichtsausdruck, Augenhöhe bewusst regulieren, je nach Einschätzung der Lage. Dass ihren Wegen komplizierte Überlegungen vorangingen. Dass es auf Beleidigungen, Belästigungen und Blockierungen keine spontanen Reaktionen geben dürfte, denn das könnte gefährlich sein. Dass in gewisser Hinsicht die Regeln des sozialen Umgangs nicht verlässlich für sie gelten und dass Verstöße dagegen nicht als solche erkannt, sondern auf einer unterschwellig präsenten Ebene irgendwo noch der Frau selbst angelastet werden.
Es werde zur Gewohnheit, sich rasch wieder zu sammeln und des Weges zu gehen, Bemerkungen zu überhören. Es werde zur Gewohnheit, sich selbst übermäßige Empfindlichkeit vorzuwerfen, so Bennett und Schlaffer.
Durch die Automatik gewisser Selektionsprozesse werden Wahrnehmungen, die der eigenen Realitätskonzeption widersprechen und den eigenen Interessen abträglich sind, entthematisiert und blockiert.
Mädchen und Frauen würden zudem daran gehindert, ihre Erfahrungen überhaupt zu artikulieren, indem ihnen vermittelt werde, dass ihnen niemand glauben wird.
Die Signale und Zeichen, Gesten und Worte dieser Einstufung sind Teil des Alltags. Sie erfolgen automatisch und sind so selbstverständlich, dass sie kaum je bewusst werden.
Wenn eine junge Frau täglich im Autobus von Männern herumgestoßen werde, wenn sie auf der Straße von pfeifenden jungen Männern belästigt und irritiert werde und wenn sie sich abends auf den Straßen unsicher fühle, dann beginne sie wahrzuhaben, dass ihr gesellschaftlicher Status dem eines Mannes nicht gleich ist.
Der Hauptzweck des Verhaltens ist die Verweisung der Frau in ihren untergeordneten Status.
Wer ist dieser Hipperbum? Warum ist der so männlich? Kunst und Kapital sind scheinbar unzertrennlich. In unserem Kosmos bleibt die Liebe zueinander gegenständlich. In unserem Kosmos bleibt die Liebe zueinander gegenständlich.
Babsi Tollwut mit Pleike, Stutenbiss und Pferdefuß. Die feministische Rapperin werden wir im Folgenden noch hören mit Auszügen aus den Tracks Analyse und Genick und Rio. Bernhard Schlaffer weiter.
Für die Figur des geistesabwesenden Professors, der hilflos, aber genial durchs Leben stolpert, für den cholerischen, aber brillanten Künstler, dem man Frauen vorwerfen muss wie dem Minotaurus seine lebenden Opfer, um seinen schöpferischen Prozess zu nähren, für den wutschnaubenden Direktor, um den alle einen großen, demütigen Bogen machen müssen, während er seine internationalen Geschäfte abwickelt und seine Finanzkrisen löst, für diese Gestalten gibt es kein weibliches Äquivalent.
Wir haben dieses eine Leben, um was besser zu machen. Und vom Sofa aufzustehen ist zumindest ein Anfang.
Grundsätzliche Lösung: Alle verdienen dasselbe. Das heißt natürlich auch SchülerInnen, Azubis, Studierende. Dann würden alle nur das arbeiten, was ihnen Spaß macht. Die allgemeine Qualitätssteigerung ist mehr als erwartbar. Zu diesem Thema hier bald mehr.
Denn bisher sind vor allem Frauen gefangen in einem Teufelskreis, finanzielle Abhängigkeit, Belästigung.
Wegen weniger Durchschnittslohn müssen sich viel zu oft Frauen von Männern aushalten lassen, im Club zum Beispiel.
Umgekehrt wird mit permanenter Belästigung letztlich gesellschaftlich eine Atmosphäre erzeugt, wie:
Ihr Frauen seid generell schutzbedürftig und deshalb für leitende berufliche Positionen mit mehr Gehalt leider nicht geeignet. Diakonie.de schreibt:
Auch Männer können die vorgegebenen Geschlechterrollen als problematisch erleben. Eine männliche Orientierung auf Stärke, Macht, Geld, Tapferkeit, verbunden mit Homophobie, Transphobie und der Abwertung von Weiblichkeit, erleben viele Jungen und Männer als Belastung.
Weiter mit Der Mann auf der Straße.
Männlichkeit ist die verbreitetste und tiefgehendste Form des falschen Bewusstseins in der gesamten Geschichte der Menschheit. Weit pathetischer als jedes nationale Sendungsbewusstsein es bei all den aufgebotenen Fahnen, Hymnen und Denkmälern je zu sein vermochte.
Und so drängt sich aktuell die Frage auf, was wäre, wenn die Ukraine und Russland Präsidentinnen hätten?
Und so geht es in der heutigen Eilmeldungsfolge 52, Armut ist weiblich, um den Zusammenhang zwischen beruflicher und sexueller Diskriminierung. Heute und historisch, hier und weltweit.
Und so begrüßen wir in der 44. Kalenderwoche unsere HörerInnen weltweit zur 52. Eilmeldung mit einem herzlichen
Moin!
Newsflash aktuell.
Die Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking hat laut Heinrich-Böll-Stiftung aufgezeigt, dass Armut eine deutliche geschlechtsspezifische Dimension hat. Frauen erbrächten einen größeren Teil der Arbeitsleistungen, erhielten jedoch nur ein Zehntel des Welteinkommens und besäßen weniger als ein Hundertstel des Eigentums. Weitere soziale Dimensionen wie Hautfarbe, Religion oder ethnische Zugehörigkeit verstärken diese Benachteiligung. Offizielle Zahlen zum Reichtum in Deutschland sind deutlich untertrieben, berichtet der Tagesspiegel. So seien Unternehmen meist viel wertvoller als statistisch ausgewiesen, ebenso Immobilien. Die Schere zwischen der abgesicherten Hälfte der Bevölkerung und der der Abstürzenden öffne sich immer mehr. Laut der Deutschen Welle ist Armut auch in Deutschland sehr oft weiblich. Die Gründe dafür seien vielfältig und häufig politisch und strukturell bedingt. Gender Pay Gap, Ehegattensplitting oder unbezahlte Kindererziehung seien nur einige der Tatsachen, die dafür sorgten, dass Frauen sich kein ausreichendes eigenes Finanzpolster zulegen könnten. Schockiert über Beleidigungen, Anzüglichkeiten und Übergriffe bei den Bayreuther Festspielen ist laut ZDF-Chefin Katharina Wagner. Im Nordbayerischen Kurier hätten Frauen anonym berichtet, dass sie auf dem grünen Hügel angefasst wurden oder sich sexuelle Anzüglichkeiten anhören mussten. Wagner habe bestätigt, dass auch sie selbst betroffen war.
Prima Klima.
Die Tageszeitung Taz berichtet über den Energiesparbeschluss des Bundeskabinetts. Denn dieser sei teilweise frauenfeindlich, weil er sich sehr direkt aufs körperliche Unwohlbefinden auswirke.
Durch mehrere empirische Studien objektiviert, betrifft die Absenkung der Bürotemperatur Frauen. Im Durchschnitt haben weibliche menschliche Körper weniger Blut. Sie haben weniger Muskelmasse und sie haben dünnere Haut. Frauen frieren schneller. Und wer friert, wird schneller krank.
Und schon die aktuellen gesetzlichen Standards seien wie so vieles komplett am Bedürfnis männlicher Körper ausgerichtet. Männer könnten optimal bei rund 22 Grad arbeiten, bei Frauen seien es 2 bis 3 Grad mehr.
Zum Ärgernis wird die Maßnahme aber im Hinblick darauf, was gleichzeitig an möglichen Maßnahmen nicht verordnet wird. Das prominenteste und effizienteste Beispiel ist die Komplettverweigerung, ein Tempolimit einzuführen. Dass Rasen auf der Autobahn ein mehrheitlich von Personen an den Tag gelegtes Verhalten ist, die sich gerne besonders männlich gelesen sehen, ist auch durch Zahlen und Figuren statistisch unterfüttert.
Frauen und Mädchen leiden weltweit besonders stark unter den direkten und indirekten Folgen von Hochwasser, Hitzewellen, Stürmen und Dürren. So die feministische Website alex.com.
Vielfach zerstört der Klimawandel fruchtbares Land und Wohnraum. Da Frauen sowieso schon weniger davon besitzen oder nutzen dürfen, leiden sie mehr. Gender ist nur ein Faktor, der beim Thema Klimagerechtigkeit mitgedacht werden muss. Er ist eng verknüpft mit Armut. 70% der 1,3 Milliarden Menschen, die in Armut leben, sind Frauen. Und Armut trifft Frauen im globalen Süden besonders hart.
Nach Naturkatastrophen nehme die Gewalt gegen Frauen zu.
Beispielsweise berichteten in Sierra Leone und in Haiti Betroffene, dass Mitarbeiter humanitärer Einrichtungen Hilfsgüter nur gegen sexuelle Handlungen ausgegeben hatten. Wo die Nahrung knapp wurde, versuchten viele Familien, ihre Töchter zu verheiraten. Entweder im Tausch gegen Vieh oder um eine Esserin weniger versorgen zu müssen.
Corona ohne Ende.
Vor allem leiden Kinder aus ärmeren Familien und von Alleinerziehenden, berichtet die Tagesschau.
Jede dritte Mutter berichte, dass die seelische Gesundheit der Kinder gelitten habe. Überdurchschnittlich häufig kämen diese aus Familien mit niedrigem Haushaltseinkommen.
National nicht egal.
Für die Vorsitzende der Sachverständigenkommission für den Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, Aischil Yolutok, gibt es durchaus Fortschritte wie mehr Frauenerwerbstätigkeit oder mehr Frauen in Führungspositionen.
Aber diese Schritte sind sehr, sehr, sehr minimal. Also es gibt einen Fortschritt, aber zu dem, welche Ambitionen und welche Anstrengungen es in diesem Bereich gibt, sind wir noch sehr weit davon entfernt zu sagen, wir haben eine Geschlechtergleichstellung in Deutschland.
Denn auch Sorgearbeit leisteten nach wie vor überwiegend Frauen. Ab der Geburt bzw. Familiengründung.
Erwerbs- und Sorgearbeit zu vereinbaren, das ist unter den heutigen Gegebenheiten sehr schwer möglich. Ein Kind wirft eine Frau in ihrer Karriere 13 Jahre zurück.
Eni Knapp, Inhaberin eines Unisex-Frisiersalons, in dem Frauen nicht mehr bezahlen müssen als Männer.
Ein ganz großer Punkt wäre, dass die Gehälter gleich würden, dass alle gleich verdienen, Männer und Frauen. Das würde sich, glaube ich, in alle anderen Bereiche dann mit auswirken.
Elisa Diekmann, Bürgermeisterin der westfälischen Kleinstadt Coesfeld, wurde im Wahlkampf mit Aussagen konfrontiert wie:
Warum haben Sie eigentlich Kinder bekommen? Sie tun Ihrer Familie ja nichts Gutes und die Kinder leiden darunter. Ich habe auch gehört von vielen, gerade Frauen, die gesagt haben zu Beginn des Wahlkampfs, ich finde sie eigentlich super, Inhalte sind super, aber ich kann das den Kindern nicht antun und deswegen kann ich ihnen meine Stimme nicht geben.
Ich wollte auf Bühnen stehen, plötzlich steht man im Gefecht, wird geläutert wie eine Hexe, wird verglichen und verletzt, wird bewertet und verschätzt.
Laut einer SWR-Dokumentation fand das weibliche Start-up für Menstruationsunterwäsche Oya keine Investoren.
Insgesamt haben nur 5,2% der Gründerinnen in Deutschland bereits 1 Million Euro oder mehr erhalten. Bei den männlichen Gründern sind es dagegen 27,8%.
In der Show Die Höhle der Löwen war auch Gründerin Dr. Kati Ernst.
Am meisten kleben geblieben ist eben die Aussage, dass man nicht investieren kann als Mann in ein frauengeführtes Unternehmen. Ich glaube, bei den anderen war es wirklich ein Problem, sich auch hinzustellen und zu sagen, ich stehe für dieses Produkt, das ist ein Periodenprodukt.
Oya war auch ohne Investor mit 16 festen Mitarbeiterinnen erfolgreich und gewann 2020 die German Startup Awards.
Ein Auszug aus Toxische Männlichkeit, Erkennen, Reflektieren, Verändern von Sebastian Tippe.
Warum erdulden gerade beim Tanzen im Club so viele Frauen so viele Belästigungen? Rechtfertigungstiefpunkte?
Ja, er grapscht, aber er ist doch Italiener.
Und ganz krass?
Ja, er hat mich vergewaltigt und geschlagen. Aber er ist doch ein armer junger...
Dieses sinngemäße Zitat einer jungen Japanerin in Berlin klingt sehr nach einem Abhängigkeitsverhältnis.
Wie dem Stockholm-Syndrom, wo sich Entführte mit Entführenden teils zu 100% solidarisieren. Erklärungsversuch?
Abgesehen davon, dass offensichtlich vielen Frauen noch gar nicht bewusst ist, dass ein Ignorieren eines Nein von ihrer Seite zwar erst 2016, aber immerhin strafbar ist, werden zudem viele von vornherein so erzogen, dass sie als Mädchen ungewollte Berührungen, zweideutige Sprüche etc. zu ertragen bzw. als Kompliment zu genießen haben. Papi macht das ja auch. Nicht ganz nebenbei, ein Großteil der sexuellen Gewalt gegen Kinder findet in der eigenen Familie statt.
Und das Mädchen auf der Straße, laut der feministischen Rapperin Babsi Tollwut, spätestens ab dem Alter von 12, 13 Jahren durch Mikroaggressionen wie Hinterherpfeifen, Mustern statt Ansehen, unnötige Berührungen und täglich darauf hingewiesen werden, dass sie als Frauen zwar vor dem Gesetz gleichberechtigte Bürgerinnen sind, aber leider sich im Alltag nicht so frei und unbehelligt bewegen können wie die andere Hälfte der Menschheit und auf allen gesellschaftlichen Ebenen benachteiligt und diskriminiert werden.
Das sei zwar fast allen Frauen nur allzu bekannt, während die allermeisten Männer das vehement leugneten, so Bernhard Schlaffer in Der Mann auf der Straße.
Geiler Arsch!
Immer wieder berichten Frauen, dass ihnen das hinterhergerufen wird.
So das ZDF. Das sei ein Fall von Catcalling.
In Deutschland ist das nicht verboten, anders als in Spanien, wo das Gesetz zuletzt verschärft wurde. Der Begriff steht für verbale sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum. Im Urban Dictionary werden Catcalls als unhöfliche sexuelle Bemerkungen auf der Straße von Männern gegenüber Frauen definiert.
Typische Beispiele seien aufdringliche sexuelle Aufforderungen, Hinterherpfeifen, auf das Aussehen bezogene Komplimente.
Auch wenn Catcalling körperliche Übergriffe ausschließt, empfinden Opfer es oft als Vorstufe dazu und haben Angst, dass es nicht beim Calling bleiben könnte.
Vor allem Frauen, die LGBTQ-Gemeinschaft, aber auch Männer seien von Catcalling betroffen, so das ZDF. Viele würden regelmäßig Opfer.
Kurzkommentar.
Und selbst in einem angesagten Berliner Club muss 25-Jährigen erklärt werden, dass sie sich von niemand in einen permanenten Klammergriff einzwängen lassen müssen. Bernhard Schlaffer in Der Mann auf der Straße.
Unter den an der Untersuchung beteiligten Frauen konnte keine gefunden werden, die auf Grenzdebilität mit Gefühlen erotischer Attraktion reagierte. Stattdessen 17% Ekelgefühle, 43% Mitleid, 14% Besorgnis um die geistige Verfassung des anderen Geschlechts, 23% Langeweile. Zitiert wird ein offenbar feministischer Mann.
Dadurch, dass ich versuche, auch mich selbst zu emanzipieren, sind mir die konventionellen Arten des Aufreißens genommen, auch der Emanzipationsschmäh. Andererseits steigen eben auch die linken Frauen auf diese Methode ein. Das heißt, wenn ich nicht anfange, fängt auch das Mädchen nicht an. Also fängt niemand an. Dieses Dilemma kann ich bisher nicht lösen. Und damit nicht so oft selbst intelligenten 25-jährigen Frauen erklärt werden muss, dass sie alles Recht der Welt haben, den ganzen Abend allein zu tanzen, ohne sich angrapschen oder anquatschen zu lassen?
Wird es in Kürze eine Awareness-Flugblattaktion der Eilmeldungsredaktion in den Warteschlangen Berliner Clubs geben. Zur Nachahmung empfohlen.
Die Übernahme der defizitären Kelheimer Goldberg-Klinik durch den Regensburger Caritasverband verschärft die Lage für schwangere Frauen, die eine Abtreibung in Erwägung ziehen, berichtet die Mittelbayerische Zeitung.
Mit Vollzug des Vertrags voraussichtlich im Juni fällt in der Region eine weitere der dünn gesäten Adressen für diese Eingriffe weg. Denn in Krankenhäusern unter katholischer Trägerschaft sind Abtreibungen ein Tabu.
Die niederbayerische Klinik, in der bei medizinischer Indikation auch Spätabtreibungen vorgenommen werden konnten, war bisher auch für Oberpfälzerinnen eine vergleichsweise wohnortnahe Option.
Über den Tellerrand.
Mädchen und Frauen in Armut sind laut Amnesty International besonders oft von Menschenrechtsverletzungen betroffen. Im Rahmen der aktuellen GDACH-Kampagne mit Menschenrechten gegen Armut werde versucht, auf ihre Situation aufmerksam zu machen und sie zu unterstützen. So Gunda Opfer, Sprecherin der Themenkoordinationsgruppe Menschenrechtsverletzungen an Frauen.
Die Kampagne umfasst verschiedene Bereiche, wie das Recht auf Bildung und Gesundheit oder das Recht auf Wohnen in Würde.
UNO-Schätzungen zufolge seien mehr als 70% der in Armut lebenden Menschen Frauen, obwohl sie nur die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachten. Auch besäßen Frauen in den Entwicklungsländern nur 1% des Bodens, produzierten aber zwischen 60% und 80% der Nahrungsmittel.
Mittel der Familienplanung werden ihnen verwehrt oder sind durch restriktive Gesetze von vornherein ausgeschlossen. Andererseits sind schwangerschaftsbedingte Komplikationen die häufigste Todesursache bei 15- bis 19-jährigen Frauen in Entwicklungsländern.
Amnesty habe sich dem Thema Müttersterblichkeit bislang mit Projekten in Peru, Sierra Leone, Burkina Faso, Nicaragua, USA und Indonesien gewidmet.
In fast allen Ländern existierten Netzwerke und Initiativen von und für Frauen, die sich zu Wort melden und der Diskriminierung von Frauen mutig entgegentreten.
Selbst in Iran und Afghanistan. Täglich werden Frauen von Männern sexistisch beleidigt und bedroht, berichtet der deutsch-französische Kultursender Arte.
Weltweit registrieren ExpertInnen einen antifeministischen Backlash, der auf dem Sprung scheint, salonfähig zu werden. Besonders betroffen Frauen in öffentlich sichtbaren Positionen, wie Politikerinnen, Schauspielerinnen oder Unternehmerinnen.
Sie würden bei Redebeiträgen im Parlament gezielt gestört, nach dem Kommentar eines Spiels mit Hassmails überschwemmt oder nach veröffentlichten Statements für Geflüchtete auf der Straße verfolgt.
Besonders in der anonymen Welt der sozialen Medien versuchen immer mehr Männer, das Rad der Gleichberechtigung wieder zurückzudrehen. Online beleidigen und bedrohen sie Frauen und hetzen organisiert gegen diejenigen, die sich zu kontroversen Themen äußern. Auf ihren Internetseiten verbreiten sie frauenfeindliche Thesen und vernetzen sich weltweit.
Die sogenannten Maskulinisten seien überzeugt, Frauen gegenüber überlegen zu sein, und kämpften gegen die Errungenschaften des Feminismus.
Geschichte knallhart.
Die westliche Medizin hat ein Geschlechterproblem, so Eleanor Kleckhorn im Tagesspiegel.
Aus Studien, Forschungen und Statistiken wissen wir, dass Frauen seltener eine gute Behandlung erhalten, vor allem wenn sie versuchen, Antworten auf schwierig zu diagnostizierende Krankheiten zu bekommen.
Lange wurden medizinische Scheinargumente benutzt, so Kleckhorn, um Frauen davon abzuhalten, bestimmte Berufe zu ergreifen. Bis in die 1980er durften Frauen nicht an olympischen Marathons teilnehmen, weil es den Glauben gab, dass ihre Gebärmutter dann herausfallen könnte. Auch unter Ärzten.
Ein Lehrbeispiel sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Lange basierten Diagnosekriterien für Herzinfarkte auf der fast Hollywood-artigen Vorstellung von extremen Schmerzen in der Brust, die nur bei Männern auftreten. Eine Studie besagt, dass bei Frauen die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Diagnose im Anschluss an einen Herzinfarkt um 50% geringer ist als bei Männern. Frauen werden immer noch als eine Untergruppe betrachtet, obwohl sie 51% der Weltbevölkerung ausmachen.
Die Benachteiligung habe nicht zwingend etwas mit Klasse oder Geld zu tun. Die berühmte schwarze Tennisspielerin Serena Williams etwa wäre nach ihrer Geburt ihres Kindes fast gestorben, weil eine Lungenembolie nicht ernst genommen wurde.
Du kannst noch so viel Macht haben, aber die Farbe deiner Haut wird dir im Weg stehen. Serena Williams hatte ihren Ärzten immer wieder gesagt, was zu tun sei. Sie hatte so viel Wissen über ihren Zustand und ihren Körper und das wurde ignoriert.
Die Sau durchs Dorf.
An dieser Stelle könnte es nur um männliches Diskussionsgehabe gehen. Genauer um das, was Politgockel und solche, die gern welche werden wollen, für den Austausch von Argumenten halten. Im Einzelnen sind das Unterstellungen, Verdrehungen, faktenfreie Behauptungen plus das verhörartige Stellen von Fragen sowie natürlich die absolute Negierung etwaiger Antworten und möglicherweise darin enthaltener Tatsachen. Ein Beispiel? Klar. Nehmen wir an, eine Frau hätte beispielsweise auf Facebook geschrieben, dass es in der Nordsee Fische gibt. Und irgendetwas hätte einen Mann daran gestört. Oder er kann keine Fische ausstehen, man weiß es nicht. Möglicherweise träumt er auch schon sehr lange davon, Experte für die Nicht-Existenz von Nordseefischen zu sein und lange, gut bezahlte Artikel zum Thema zu verfassen oder Vorträge zu halten. Frau steckt halt nicht drin. Jedenfalls, so ein typischer linker Übelnehmer würde umgehend damit beginnen, das Posting zum Beleg für die allgemeine und politische Doofheit seiner Verfasserin zu erklären, würde vielleicht noch erwähnen, wie gut man daran ihre abscheuliche Haltung zum Krieg in der Ukraine, zur Klimakatastrophe, zu den Titelchancen von Bayern München und allgemein zu allem erkennen kann. Und würde dann betonen, dass es in der Nordsee bekanntlich keine Fische gibt. Beziehungsweise würde lauernd fragen, warum bitteschön das dort herumschwimmende Fische sein sollen. Dann wird es apart. Links zu Erklärungen, was Fische sind, werden zum weiteren Beleg für die haarsträubende Doofheit der Verfasserin erklärt und außerdem, was bildet sie sich ein, an Nieren in Diskussionen zu verlangen. Sich zu benehmen ist Verrat am ukrainischen Volk oder an der Nordsee oder an den Fischen. Nach ungefähr einem Jahr voller sowas reicht es dann und der Politgockel wird geblockt. Und legt natürlich sofort einen neuen Account an. Und so geht das immer, immer weiter. Aber es gibt Wichtigeres. Der kleine gelbe Krokus, über den wir vor ein paar Monaten gesprochen haben, ist verblüht. Schade.
Danke, Elke.
Beef aus Weimar.
Von und mit Pierre Diessen.
Heute Männer bei der Arbeit.
25 Grad im Schatten. In jedem dritten Thüringer Haus wird zum Abgrillen ein Schwein geschlachtet und auf den Rost gelegt. Die Thüringer machen ihre Bratwürste immer aus Schweinemus, nie aus Ziegen. Die gelten dort als heilige Kühe und werden nach der eigenen Tante benannt. Nach dem Würstebraten soll's wieder auf die Montagsdemo gehen mit den netten Faschisten von nebenan. Auch die Kollegen vom AKW Isar 2 haben heute ein Spanferkel auf die Brennstäbe gelegt. Sie feierten das Machtwort, das Bundeskanzler Scholz gebrochen hat. Die letzten drei Atomkraftwerke werden bis April weiterlaufen. Markus Söder ist nach Landshut geflogen, um persönlich die Sicherheit des bayerischen Reaktors zu prüfen. Kraftwerksleiter Franz Homer-Simsinger machte Söder zuerst auf ein Leck im Kühlwassertank aufmerksam und der meinte:
Da mauer mal an ein Babberdeckel hiebappen.
Nicht nötig, Herr Ministerpräsident. Das Wasser stürzt hier aus dem Tank, verschwindet dort im Gulli und schon ist es aus der Welt. Und wenn man den Bierkasten unter das Loch stellt, bleibt das Bier immer schön kalt.
Echt?
Ja. Und leuchten tut es dann auch im Dunkeln.
Echt?
Nein, das war ein Scherz, Herr Verlisterrenitent.
Ach so. Und wann gibt's jetzt endlich das Spornferkel?
Danke, Pierre.
Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst yr.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
Die nächste Eilmeldung.
Nummer 53 am 6. Dezember, dem Nikolaustag.
Denn First Tuesday is Newsday.
Soweit der vorübergehend monatliche Newsflash Folge 52 mit
Ari Gosch, Fabian Mayer, Elke Wittig, Pierre Diessen
und Claudia Jakobshagen. Wir verabschieden uns mit dem Song Rio von Babsi Tollwut.
Gleiche Welle.
Gleiche Stelle, herzlichst.
Auf Wiederhören.
Vielleicht hatte Rio recht und der Traum ist schon aus. Vielleicht ist alles nur schlecht.
Macht und die Zukunft verbaut. Aber Rio sagte auch, das haben wir alle gehört, dass wir alles tun sollten, dass er Wirklichkeit wird.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.